Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Herats. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nicht erst seit dem Wegfall der Grenzen in Europa gibt es eine intensive grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Unternehmen beiderseits der deutsch-niederländischen Grenze. Das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern ist in den letzten Jahren enorm gestiegen und beläuft sich zurzeit auf gut 200 Milliarden im Jahr. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit fängt vielfach im Kleinen an. Da sucht etwa ein Unternehmen aus den Niederlanden einen Kooperationspartner auf der deutschen Seite. Wie soll er den finden? Um diese Frage zu beantworten, braucht man eine Beratungsinstanz, die sich in beiden Ländern unternehmerisch auskennt. DNL-Kontakt in Steinfurt ist so ein Beratungsunternehmen, das sich der grenzüberschreitenden Projektberatung verschrieben hat. DNL-Kontakt begleitet Unternehmen, Organisationen und öffentliche Einrichtungen bei der Planung und Durchführung von grenzüberschreitenden Projekten. Und noch vieles, vieles mehr. Darüber möchte ich in dieser Folge sprechen mit Dr. Johannes Reef, Gründer und langjähriger Geschäftsführer der DNL-Kontakt. Hallo Hannes, schön, dass du Zeit für uns hast.
Ja, Luc, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich denke so ein bisschen zurück, die 1980er Jahre, als ich an der Universität Münster Niederlandistik studierte, warst du mein Dozent. Kurz drauf in den 90er Jahren am Zentrum für Niederlandestudien mein Chef und Kollege. Und dann waren wir ungefähr 20 Jahre, ich sage jetzt mal, in derselben Branche tätig, haben uns punktuell immer mal wieder gesehen. Und jetzt sitze ich hier in deinem Podcast und ist so ein bisschen so, als würde sich der Kreis schließen.
Ja, also wunderbar.
Vielen Dank.
Ja, ich denke auch gerne daran zurück. Sprechen wir über DNL-Kontakt. Seit wann gibt es DNL-Kontakt?
Ja, also ziemlich genau seit Beginn des Jahres 2000. Wie sind wir entstanden? Ich habe die zweite Hälfte der 90er Jahre am Zentrum für Niederlandestudien gearbeitet und da habe ich auch meinen jetzigen immer noch Kompagnon und auch Freund Frederik Warning kennengelernt. Kennst ihn auch?
Ja.
Wir hatten beide sozusagen, wir sagen immer Jahrtausendverträge, weil unsere Verträge an der Universität zum 31. Dezember 1999, also mit dem Ende des Jahrtausends, waren unsere Verträge auch abgelaufen. Und das war damals in der Wissenschaft so, da gab es immer nur Zeitverträge.
Richtig, ja.
Und da hatten wir die Frage, ja, was machen wir weiter? Wollen wir noch weiter mit Zeitverträgen irgendwie machen oder... Die Idee war dann, wir machen uns selbstständig, weil Frederik hatte schon in der Zeit nebenbei gearbeitet für ein süddeutsches Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie und da war der so eine Art Müsli-Vertreter für den Raum Emsland-Ostfriesland.
Ah,
ja. Ja, und da hatte er irgendwann gesagt zu seinem Chef, Mensch, ich bin Niederländer, ich kann auch viel besser für euch in Niederlanden akquirieren, ist nicht so weit von Münster und die Leute liegen mir auch mehr. Und das fand er eine gute Idee und das war dann auch sozusagen unser erster Kunde. Und dieses Unternehmen, die kamen eigentlich aus der Futtermittelindustrie. Und dann haben die irgendwann geswitcht und haben so ein Human Food dazu gemacht und das haben wir übernommen. Und dann, ja, das war eine richtig schwere Schule. Also mit so einem Produkt dann in den Niederlanden auf dem Markt. Aber so kamen wir von einem zum anderen. Darüber sind wir an einen niederländischen Großhandel für Bio-Lebensmittel gekommen. Der sagte irgendwann, euer Müsli finde ich nicht so interessant, aber könnt ihr für uns was in Deutschland machen? Dann haben wir für die in Deutschland gearbeitet. Darüber sind wir dann wieder an einen Maschinenbauer für Apfelmaschinen für die Molkereiindustrie gekommen. Und den haben wir wieder nach Holland gebracht und so ging es so, Hand in Hand.
So Schneeballeffekt gewesen,
dass ja, man
von einem Projekt zum anderen Projekt.
Ja. Mhm. Und dann auch von einem Kunden über Geschäftspartner zu einem anderen Kunden gekommen sind. Das war so ein bisschen, wie wir es gemacht haben.
Ja, der Anfang ist natürlich immer schwer, weil man ja ein bisschen so im Dunkel tappt und die ersten Kontakte da waren. Ihr habt auch zunächst einmal in Münster euer Büro gehabt.
Ja, ja.
Und seid dann ein paar Jahre später nach Steinfurt. Warum gerade nach Steinfurt?
Also war eigentlich was mehr oder weniger eine private Entscheidung. Weil irgendwann haben wir auch Familie bekommen, beide, ja. Frederik, ja, und ich. Und dann war die Frage, brauchst du was Größeres zum Wohnen. Münster war damals auch schon die Wohnsituation schwierig. Und irgendwie haben wir Steinfurt entdeckt, liegt auf halber Strecke Richtung Enschede, also näher an Niederlande ran.
Das habe ich eigentlich als Argument gedacht.
Ja.
Wahrscheinlich, weil es einfach näher dran ist.
Ne? Das sag ich
Münster ist dann doch schon ein bisschen
weiter. Ja, ist auch. Ja, also ja. Für unsere niederländischen Kunden war es auch gut. In Münster, wir hatten unser Büro mitten in der Stadt, da war es schwierig zu parken. Ja. Ist in Steinfurt alles kein Problem. Ja. Und erst habe ich wohl überlegt, ist das fürs Geschäft die richtige Entscheidung, nach jetzt in so eine Kleinstadt zu ziehen? Aber es war genau richtig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir da auch wirklich andere Möglichkeiten hatten.
Ja. Ihr habt ein eigenes Haus, gar nicht so weit vom Bahnhof entfernt.
Genau.
Und da steht an der Fassade DNL Business. Das heißt, ihr habt nochmal 2004 nochmal einen großen Wurf gemacht sozusagen.
Ja, das meine ich mit, da hatten wir ganz andere Möglichkeiten. Erst hatten wir da ein Büro gemietet und dann haben wir aber gegenüber von unserem Büro war ein großes Haus, war früher ein Hotel. Dann war da ein Steuerberater drin und da stand das leer. Und da haben wir gedacht, Mensch, für uns, unser Büro wurde ein bisschen zu klein. Wir hatten so die ersten Mitarbeiter. Mensch, die Immobilie wäre nicht schlecht. Die war auch zu verkaufen. Da haben wir gedacht, aber ey, da über 20 Büros auf 3 Etagen, was auch mit so einem großen Haus, also eine kleine Unternehmensberatung. Und da kam die Idee mit DNL Business. Ich hatte damals Kontakt zu Bertus Botta von so einem Werbeagentur und Marketingbüro aus Enschede und haben gesagt, Mensch, es wäre doch super, wenn wir zusammen irgendwas Deutsch-Niederländisches aufziehen könnten. Und dann sind wir losgegangen, haben mehrere Unternehmen, Bertus auf niederländischer Seite wie auf deutscher Seite angesprochen, hey, könnt ihr euch vorstellen, gemeinsam einen Kooperationsverbund zu gründen? Und da sind dann damals 7 Unternehmen bei rausgekommen, Steuerberater, Personalmanagement, Werbeagentur, Unternehmensberatung. Und wir haben zusammengeschlossen in DNL Business. Inzwischen sind
und das greift auch ineinander sozusagen,
genau, ihr arbeitet auch zusammen. Genau, wir sind ein eingetragener Verein inzwischen und die schieben uns so die Bälle zu. Weil wenn unsere Kunden irgendwann, wenn die mehr in Niederlanden machen, dann brauchen die irgendwann Steuerberater oder die brauchen einen Rechtsanwalt. Und dann arbeite ich mit unseren Partnern von DNL Business zusammen.
Mhm.
Und so konnten wir auch die Immobilie finanzieren, weil wir dann auf einen Schlag gleich 6 potenzielle Mieter hatten. Die haben alle dann ein Büro gemietet und so ist ein Schuh draus geworden.
Ja. Ihr arbeitet ja bei vielen Projekten mit Interreg. Die meisten Leute wissen ja nicht, was Interreg ist. Was ist Interreg eigentlich und inwiefern ist das für euch interessant?
Interreg ist ein Förderprogramm von der Europäischen Union für grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Und Interreg A, das ist vor allen Dingen, wo wir tätig sind, da geht es um die Zusammenarbeit zwischen, sag mal, Unternehmen, aber auch öffentlichen Einrichtungen, Behörden, Kommunen in der Grenzregion zwischen Deutschland, Niederlande. Und Interreg ist insbesondere auch interessant für KMU, für kleine mittlere Unternehmen. Insbesondere dann, und da kommen wir ins Spiel, wenn die gemeinsam irgendwas entwickeln, Produkt entwickeln oder was Neues entwickeln, dann können die dafür Fördermittel via Interreg beantragen.
Ja, das ist ja eine sehr bürokratische Angelegenheit. Ne? Also ich habe ja selber mal in einem früheren Leben ja auch mit Interreg-Anträge zu tun gehabt. Das war also für uns was böhmische Dörfer, sage ich jetzt mal, ungeheuer schwierig. Ihr habt natürlich jetzt jahrelang Erfahrung damit, ne?
Das ist eigentlich auch unser Vorteil, dass wir die Wege kennen und gerade da helfen wir auch den Unternehmen, weil die Unternehmen haben nicht die Zeit, sich mit Förderbedingungen auseinanderzusetzen oder den passenden Kooperationspartner auf der anderen Seite der Grenze zu finden. Und da springen wir ein. Wir gehen dann häufig auch noch einen Schritt weiter und machen dann selber in den Projekten als Projektpartner oder auch als Leadpartner dieser Projekte mit. Also sind selber Teil dieser Projekte.
Ja. Die Erfahrung mit Genehmigungen dieser Art ist natürlich unheimlich wertvoll, weil damit für Unternehmen diese ganze Ballast sozusagen nicht mehr vorhanden ist. Das macht ihr im Grunde genommen. Ne? Jetzt grundsätzlich, die Niederlande und Deutschland haben eine doch sehr unterschiedliche Unternehmenskultur. Das habt ihr sicherlich in eurer Arbeit häufig genug entdecken können. Kannst du mal erklären, wo die Unterschiede liegen in der Unternehmenskultur zwischen Niederlanden und Deutschland?
Ganz einfach ausgedrückt, der durchschnittliche deutsche Kunde, wenn es ein Unternehmen ist, kommt zu uns und sagt, hören Sie zu, der niederländische Markt könnte für uns interessant sein, da möchte ich gerne eine Marktanalyse machen, da möchte ich mir eine Strategie überlegen, wie komme ich da am besten mit meinen Produkten in diesen Markt rein, können Sie mir dabei helfen. Wenn der niederländische Unternehmer kommt, der typische, der kommt zu uns und sagt, Deutschland ist für mich interessant, ich habe schon dreimal probiert, irgendwie hat es nicht geklappt, ich habe den angerufen und das probiert, irgendwie funktioniert nicht richtig, könnt ihr mir dabei helfen. Also das ist so der Unterschied. Also die Deutschen sehr planmäßiges Vorgehen, im Vorhinein alle Eventualitäten überlegen und ausräumen für Plan A, noch einen Plan B und die niederländische Variante erst Try and Error, einfach mal versuchen und wenn es nicht klappt, dann gucken wir mal.
Ja, das ist, ist das eine Frage der Kommunikation? Ist das eine Frage auch des generellen Umgangs im unternehmerischen Bereich?
Hat damit auch zu tun, weil, und das ist ein zweiter Unterschied, so ein bisschen Machtabstand ist kleiner, die hierarchischen Strukturen sind sehr viel flacher, von daher sind die Niederländer viel eher auch von ihrer Mentalität her so gepolt, dass sie denken, ah, da rufe ich einfach mal an und versuche den Geschäftsführer von XY einfach mal ans Telefon zu kriegen. Das machen Deutsche, da haben wir ein bisschen größere Hemmschwelle meistens. Von daher hat es auch mit Kommunikation zu tun. Es ist aber auch ein Stück Mindset, wenn du mich fragst. Es ist einfach auch dieses, wir versuchen es einfach mal, und dieses pragmatische Herangehen. Ja,
auf der niederländischen Seite.
Ne? Auf niederländischer Seite. Und dieses Learning by Doing und dann schauen wir mal.
Merkst du eigentlich, dass das auf der deutschen Seite auch sich so entwickelt?
Also
die lernen voneinander möglicherweise.
Ja, genau. Ich habe in den letzten Jahren sehr häufig auch auf Vorträge gehalten und Workshops gemacht zu den Unterschieden zwischen Deutschland und Niederlande. Und ich muss sagen, die Unterschiede werden immer weniger.
Ja.
Also wir bewegen uns deutlich aufeinander zu, weil auch in Deutschland, wenn ich jetzt von der mittelständischen Wirtschaft ausschaue, kleinere Unternehmen werden immer mehr auch international tätig. Das Du hat sich inzwischen auch in deutschen Unternehmen fast überall eingeschlichen, etabliert. Diese Unterschiede, die mit Meneer und Du, das gibt es nicht mehr so. Der Umgang ist auch in deutschen Unternehmen ein bisschen informeller geworden. Also da haben wir uns schon sehr aufeinander zubewegt. Aber einen großen Unterschied sehe ich da schon noch. Wissenschaftlich betrachtet, du kennst wahrscheinlich auch Geert Hofstede, den niederländischen Psychologen, Wirtschaftspsychologe, der spricht von Unsicherheitsvermeidung. Und da sehe ich immer noch den großen Kulturunterschied.
Da ist man auf der deutschen Seite viel konservativer als auf der niederländischen Seite.
Man hat viel mehr Angst auf deutscher Seite, vor Unsicherheit. Ja. Was kommt da auf mich zu, was ich nicht kenne? Für niederländische Seefahrer, die die ganze Welt bereist haben, ins Ungewisse gefahren sind, ihr Leben lang, ist das nicht so ein Problem. Ja. Die können mit Unsicherheiten besser umgehen und sind daher auch viel eher in der Lage, mal weniger planmäßig vorzugehen. Ja. Und bringen dann auch, und das ist auch ein Unterschied zwischen Deutschland und Niederlande, eine sehr große Flexibilität und einen großen Pragmatismus.
Ja, da wird das Scheitern schon mit eingepreist, ja, sozusagen. Genau. Ne? Auf der deutschen Seite ist das eher etwas, was man lieber vermeiden will. Auf der niederländischen Seite preist man das mit ein und kalkuliert das mit ein, dass es mal passieren kann. Und das führt dann auch zu pragmatischen Handlungen.
Ja, genau. Und ich würde da gar nicht mal von Scheitern sprechen aus niederländischer Sicht, sondern eingepreist ist, dass wir Dinge anpassen. Und das ist auch ein großer Kulturunterschied, merken wir oft in den Projekten. Niederländer können ganz locker mal, sagen wir mal, einen Projektplan so und so, alle machen wir ein bisschen anders.
Ohne beweglicher.
Ja, genau. Wir lassen mal ein bisschen fünfe gerade sein und gehen so einen etwas anderen Weg. Da müssen wir jetzt nicht großartig drüber sprechen oder einen neuen Plan erstellen womöglich. Das machen wir einfach, weil es praktikabel ist. Und da merke ich dann oft bei vielen Deutschen, oh Gott, was machen die Holländer denn da? Da haben wir ja gar nicht vereinbart. Die machen ja plötzlich ganz was anderes. Ja. Wie kann das denn? Und da kommen manchmal Missverständnisse zustande in der Projektarbeit.
Wie kommunizieren die untereinander? In welcher Sprache? Spricht jeder in seiner eigenen Sprache oder wie passiert das?
Also bei den Interreg-Projekten an sich ist der Grundsatz, iedereen gebruikt zijn eigen taal. Mhm. Jeder spricht in seiner Muttersprache und wir verstehen uns ganz gut. Mhm. Früher, auch da eine Veränderung, ich weiß nicht, merkst du vielleicht auch in deiner Praxis, so früher, also vor 10, 15 Jahren, da hatten wir sehr viele Niederländer, die recht gut Deutsch sprachen
und verstanden. Das ist vorbei, ja.
Und das Verhältnis, ich will nicht sagen, ist vorbei, es dreht sich ja schon fast um.
Ja.
Wir haben ja inzwischen mehr Deutsche, die Niederländisch lernen, als umgekehrt. Richtig. Und ich merke immer mehr, also ich treffe immer mehr Deutsche, die recht gut Niederländisch verstehen oder teilweise auch Niederländisch sprechen. Und bei Niederländern ist so, je jünger die Leute sind und je weiter die von der Grenze weg Richtung Westen wohnen, desto schneller ist vorbei mit den Deutschkenntnissen.
Da wird dann Englisch gesprochen wahrscheinlich.
Da wird dann, wir haben technische Projekte, geht es beispielsweise über Drohnenentwicklung und IT, da wird dann auch viel Englisch gesprochen.
Ja, ja. Gut, die Terminologie ist ja auch meistens Englisch, das bietet sich an, aber es sind ja dazu, dass auf der deutschen Seite die Kenntnisse des Niederländischen deutlich besser geworden sind und umgekehrt ist es weggesackt im Grunde genommen. Ne? Das muss man wirklich sagen. Hannes, DNL Kontakt, nenn doch ein paar Projekte, die jetzt laufen und die, wie das vor sich geht.
Ja, schöne Projekte sind, also im Moment machen wir, da sind wir Leadpartner von einem Projekt, Emergency Drone. Das ist ein Verbund von verschiedenen Unternehmen auf niederländischer und deutscher Seite. Und was wir machen, wir entwickeln gemeinsam Software für Drohnen, speziell für den Einsatz im Katastrophenschutz und bei der Feuerwehr. Die Feuerwehr- und Rettungsakademie Bocholt ist Projektpartner und die Brandwehr Twente. Und du musst dir vorstellen, stell dir vor, du sitzt in einem Feuerwehrlöschzug auf dem Weg zu einem Industriebrand und du hast keine Ahnung, was sich da erwartet. Und dann steigst du aus und du siehst einfach nur eine riesige Fabrik vor dir, die in Flammen steht und Rauchwolken und du hast keine Ahnung, was da ist. Und jetzt stell dir vor, du hast eine Drohne, die lässt du in die Luft steigen und du musst nicht erst wie bei einer herkömmlichen Drohne alles Mögliche programmieren und dann mit einem Joystick da rumfliegen, wo bin ich denn oder so. Nein, du kannst mit dieser Software auf deinem Display das Gelände einzeichnen und drückst auf Start, Erkundung und dann fliegt die Drohne automatisch das ganze Gebiet ab und scannt sozusagen, wo sind Leute auf dem Gebiet, wo sind Brandherde auf dem Gebiet, macht einen Spot von diesen Punkten und gibt die automatisch an das Bodenpersonal weiter. Also solche Entwicklungen werden da gemacht und da haben wir 4 Jahre Zeit, um gemeinsam diese Applikation zu entwickeln. Und das Schöne ist, so, wir treffen uns jedes halbe Jahr mit den Feuerwehren aus Enschede und aus dem Kreis Borken und dann werden die ausprobiert, sodass die Erfahrungen aus der Praxis immer wieder mit einfließen können. Mhm. Und das ist eigentlich so ein typisches Interreg-Projekt, wo Unternehmen gemeinsam mit Hochschulen, die Hochschule Rhein-Waal ist auch beteiligt, da neue Dinge entwickeln, die für beide Seiten der Grenze interessant sind. Nicht nur das, auch für andere Feuerwehren außerhalb des Interreg-Gebietes sind die interessant.
Ja.
Und das ist, wenn du mich fragst, auch der große Vorteil vom Interreg-Programm, dass sozusagen Forschungskapazitäten, die bei kleinen und mittleren Unternehmen hier in der Region vorhanden sind, und die immer ganz nah an der Praxis sind, weil die Unternehmen, die machen nur Dinge, von denen sie sich selber auch auf dem Markt was versprechen. Und diese Forschungskapazitäten, die werden sozusagen gehoben. Und wenn du das dann noch kombinierst mit akademischem Wissen aus einer Hochschule und mit den Endanwendern, in dem Fall Feuerwehren und DLRG ist beispielsweise auch beteiligt, ja, dann...
Das ist handgreiflich.
Dann kommt da ein cooles Produkt raus. Oder mehrere coole Produkte kommen da am Ende raus. Also die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch. Mhm. Und das ist richtig, ja, das ist richtig cool. Das macht Spaß.
Gibt es noch ein anderes Projekt, wo du sagst, also das ist auch etwas, was uns sozusagen ein Stück nach vorne bringt?
Wir haben, ich sag mal, das ist jetzt ein Beispiel aus einem Projekt aus dem Bereich Technologie. Das ist Priorität 1 bei Interreg. Wir sind aber auch im Bereich Bildung tätig. Wir haben in Interreg 5 haben wir ein großes Projekt gemacht, Lernen ohne Grenzen. Da ging es darum, dass auf deutscher Seite Berufskollegs und auf niederländischer Seite die ROCs, MBO ist das, mittelbar Berufsonderwijs, zusammenarbeiten, um einen Austausch hinzukriegen von Auszubildenden in den verschiedensten Berufen. Schweißer, Tischler, Dachdecker, Köche, Friseure und so weiter, um da einen Austausch hinzukriegen. Und aus diesem Projekt ist jetzt ein neues Projekt, EKW, Öregionale Kenniswerkplatz, hervorgegangen. Mit dem Ziel, wir wollen eigentlich, dass alle Auszubildenden am Ende ihrer Berufsausbildung ein Stück weit auch euregionale Kompetenzen gelernt haben und wissen, wie sieht mein Beruf denn auf der anderen Seite der Grenze aus? Und ein bisschen auch Kontakte dahin haben. Um so, sag ich mal, dem fairen Ziel, wir wollen einen grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt ein Stück weit weiterkommen.
Yeah.
Und das ist so schön. Da arbeiten zum Beispiel die AT-Opleidinge in Terborg mit dem Berufskolleg Bocholt West sehr eng zusammen, was die Ausbildung von Schweißern und Zerspanern angeht und so. Und dann kommst du zu dem Unternehmen, was da bei AT-Opleiding nebenan ist, und dann siehst du da Leute, die haben vor 3-4 Jahren haben die einfach so ein Praktikum da gemacht auf der anderen Seite der Grenze. Und die arbeiten jetzt bei der Firma immer noch. Und da siehst du, das ist einfach geil, dass sie über so ein Projekt eigentlich eher so einen kurzen Austausch dann am Ende doch den Weg in den Arbeitsmarkt auf der anderen Seite der Grenze finden. Ja. Und da profitieren die Unternehmen auch von.
Es gibt auch noch ein Schulprojekt, wenn ich das richtig
erinnere. Ja, genau. Das ist sozusagen das zweite große Bildungsprojekt, das öregionale Dorlobende Lehrlein. Das ist übrigens auch unser beider ehemaliger Heimat, Zentrum für Niederlandestudien, auch dran beteiligt. Mhm. Leadpartner ist da die Gemeinde Enschede. Mhm. Und da geht sozusagen auch darum, es wird ein Expertisezentrum entstehen bei Saxion Hochschule in Enschede, wo Lehrerinnen und Lehrer sich Beratung und Unterstützung holen können, wie sie denn euregionale Kompetenzen in ihren Unterricht einbauen können und welche Materialien sie dafür nutzen können. Da hat das Zentrum für Niederlandestudien, ich glaube unter deiner Zeit sogar noch, sehr viel Vorarbeit geleistet. Da gibt es schon sehr viele Materialien und die werden jetzt im Rahmen dieses Projektes zur Verfügung gestellt.
Ja.
Und an beiden Projekten sind wir beteiligt und haben auch die Projektanträge damals geschrieben. Und das, das sind tolle Projekte, weil du einfach siehst, dass die Schulen begeistert sind und die Schüler selbst auch. Ich bin nicht selber immer dabei, aber unsere Mitarbeiterinnen sind oft dabei. Und das finde ich auch für die Zukunft richtig wichtig, dass wir so die Arbeitsmärkte so ein bisschen miteinander verschmelzen können.
Da müssen wir hin. Das wird in Zukunft sehr wichtig sein. Sozusagen, es bleibt natürlich immer wichtig, den Arbeitsmarkt auf der anderen Seite der Grenze zu beobachten. Man kann eben halt von Deutschland leichter in den Niederlanden arbeiten und umgekehrt.
Genau.
Früher war das mal, als die Grenze noch existierte, deutlich schwieriger. Ja, ein gutes Unternehmen steht und fällt mit einem guten Umfeld. Und das hast du selber ja auch erfahren, mit guten Mitarbeitern. Ihr habt langsam angefangen, dann seid ihr stetig gewachsen, das haben wir jetzt auch gehört. Und da passieren natürlich in der täglichen Arbeit eine ganze Menge auch an ungewöhnlichen Vorgängen. Wie ist es dabei bei euch ergangen?
Ich sag mal so, die Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Das ist das Einzige, was wir haben. Wir haben keine Maschinen, aber wir leben von der Kreativität und von der Leistung unserer Mitarbeiter. Und das ist auch gut so. Und wir hatten schon die unterschiedlichsten Ausbildungen. Im Moment haben wir gelernte Philosophen, wir haben Bankkaufleute, Wir haben Sozialgeografen, wir hatten auch schon Theologen. Und das ist genau der Mix. Und du brauchst auch einen Mix von kreativen Leuten und Leuten, die, sagen wir ja, ein bisschen bürokratisch ticken. Gerade bei den Förderprogrammen und so. Kannst du dir vorstellen, da muss gründlich gearbeitet werden. Du brauchst Leute, die mit Grafik umgehen können und Leute, die mit Zahlen umgehen können. So ähnlich wie bei einer Fußballmannschaft. Da brauchst du auch Stürmer und Verteidiger.
Richtig.
Und das Schöne ist, die kreativen Leute, die sind natürlich das Salz in der Suppe. Also das ist, die fahren dann auch schon mal statt nach M, nach Om.
Ja.
Oder lassen auch schon mal im Sommer, weil sie ihre Schuhe ausgezogen haben, weil es so warm war, dann kam der Zug, sind sie schnell eingestiegen, die Schuhe sind am Bahnsteig stehen geblieben.
Ja, ja, ja.
Die tauchen dann auch schon mal barfuß beim Kunden auf.
Mhm.
Aber dann wird akzeptiert, weißt du?
Ja.
Das ist einfach super. Oder fahren auch schon mal mit dem Auto über den Laptop drüber und dann macht dann Knack und du denkst,
oh.
Muss das sein?
Ja.
Aber, und da ist es halt immer das Gute, diesen Mix zu finden. Ne? Und gerade im Moment haben wir ein unheimlich cooles Team zusammen, auch mit der Mischung Jung und Alt.
Da
haben wir jetzt richtig gut voneinander.
Ja, ja. Und ihr sorgt auch dafür, dass sozusagen in der Belegschaft, dass man dann auch gemeinsam an einem Strang zieht. Das heißt, dass man dann auch unternehmerisch in eurem Unternehmen dafür sorgt, dass die Atmosphäre gut ist und dass man gemeinsam gut arbeiten kann.
Ja.
Ihr unternehmt doch gemeinsam etwas. Das ist ja heutzutage auch.
Wir haben jetzt regelmäßig alle 2 Wochen, mittwochs morgens, haben wir unsere Mitarbeiterbesprechung, wo wir uns zusammensetzen und jeder erzählt so ein bisschen von seinen Projekten, auch damit die linke Hand weiß, was die rechte tut. Das haben wir auch in der Vergangenheit nicht immer so regelmäßig gemacht, aber da sind wir jetzt ein bisschen disziplinierter geworden und wir versuchen da doch schon eine Einheit zu bilden.
Mhm.
Und im Moment gelingt uns das sehr gut.
Ja. Jetzt habt ihr seit einiger Zeit auch einen zweiten Standort.
Wir haben DNL Niederlande gegründet, vor einiger Zeit, in Geesbrug, zwischen Kuhforden und Hoogeveen.
Mhm.
Kam so ein bisschen, wir sind auch sehr viel im Agrobusiness unterwegs. Du weißt ja selber, Frederik ist ja von Hause Agraringenieur. Deshalb haben wir auch eine Reihe von Projekten gemacht, grünes Gold zum Beispiel, da ging es darum, aus Biogasanlagen, aus den Digestat von den Biogasanlagen Öl zu gewinnen und das zu veredeln. Also wir arbeiten sehr viel mit Landwirten und Agraringenieurbüros zusammen und speziell auch sowohl im Norden der Niederlande, also Provinzen Groningen, Friesland, als auch in Niedersachsen. Und da war es irgendwann naheliegend, auch da in der Region einen Standort zu eröffnen. Ja. Da haben wir jetzt DNL Niederlande in Geesbrug. Im Moment ist da nur ein Mitarbeiter beschäftigt, aber das wird jetzt in Zukunft mehr, weil DNL Niederlande hat jetzt ihr erstes großes Projekt. Da geht es um die Entwicklung von Mulchfolie aus Biogasanlagen. Du musst dir vorstellen, aus den Biogasanlagen, da bleibt immer der Abfall über, die Biomasse. Und daraus versuchen wir mit einer Reihe von Unternehmen Papier herzustellen in großen Ballen und Bahnen, die du dann auf dem Acker ausbringst, das Papier. Und dann werden die Setzlinge gepflanzt durch diese Papierfolie durch. Und dann ist nur so eine kleine Öffnung über der Pflanze, wo Licht und Regen hinkommt.
Ja. Das Papier ist ein Recycled-Papier.
Genau. Du brauchst kein Unkraut-Vernichtungsmittel mehr, weil außer um dieser Pflanze herum kann nichts wachsen. Mhm. Und das Papier löst sich nach 3 Monaten von selbst auf in seine Bestandteile. Mhm. Ah, das ist der Plan.
Ja.
Aber da gehen wir von aus, dass wir das schaffen.
Genau.
Und das ist sozusagen, das wird das erste große Projekt von DNL Niederland. Ja, das wird spannend.
Ja, genau. Wir kommen jetzt langsam dem Ende entgegen. Wenn du uns in einem Satz eure Unternehmensphilosophie umschreiben müsstest, wie würde die lauten?
Also wir machen aus dem Nachteil der Grenzlage einen Vorteil, indem wir den Halbkreis schließen zu einem 360 Grad Rundumkreis. Und wir haben jahrelang immer über den Nachteil der Grenzlage gesprochen. Wir sehen darin einen Vorteil und das versuchen wir unseren Kunden, sei es Unternehmen oder Kommunen oder wer auch immer, nahe zu bringen. Seht die Vorteile und greift die Vorteile von beiden Seiten der Grenze ab. Also das Gute aus den Niederlanden gepaart mit dem Guten aus Deutschland, die Flexibilität und der Pragmatismus der Niederländer mit der Präzision und Planmäßigkeit der Deutschen, dann sind wir Weltmeister.
Ja. Jetzt haben wir eure Unternehmensphilosophie und eure grenzüberschreitenden Projekte kennengelernt. Jenseits eurer Tätigkeit für DNL-Kontakt macht ihr aber noch mehr, Überraschendes sogar.
Wir haben eigentlich immer, auch in den letzten 25 Jahren, wir sind Unternehmensberatung, aber wir haben immer auch Unternehmen gemacht, Frederik und ich. Wir hatten zwischendurch einen Chauffeurservice, dann hatten wir eine Pommesbude.
Chauffeurservice heißt also?
Das ein richtiger Chauffeurservice. Also du konntest bei uns einen Fahrer mieten mit Auto.
Ah, okay.
Das haben wir 2 Jahre gemacht. Das ist eigentlich das einzige Unternehmen, das nicht überlebt hat. Nachdem wir ausgestiegen sind, war da schnell Schluss. Aber dann haben wir eine Pommesbude gegründet in Schweinfurt, die gibt es immer noch.
Ja.
Wir haben ein Fahrradgeschäft eröffnet, DNL Mobil, gibt es immer noch.
Frederik hat ja mal Liegerräder hergestellt.
Genau. Die bauen wir auch. Ja. Gibt es auch bei DNL Mobil zu verkaufen, gibt es immer noch. Und da haben wir sehr viel Erfahrung rausgezogen, auch für unsere Beratungstätigkeit, weil wir wissen auch, wie es selber geht. Und was wir jetzt machen ist, wir machen jetzt ein Projekt in Afrika, in Uganda. Und zwar zusammen mit Neyland Cycling, das ist ein Produzent auch von Spezialfahrrädern aus den Niederlanden. Insofern ist es auch wieder deutsch-niederländisch. Und wir machen ein Projekt, gefördert vom Bundesamt für wirtschaftliche Zusammenarbeit aus dem Programm Develop in Uganda, zusammen mit der Mbuye Farming School. Und wir bauen dort eine Ausbildungsstätte auf, wo junge Menschen ausgebildet werden, um mit den Materialien, die es vor Ort gibt, sozusagen Lastenräder zusammenzubauen und zu schweißen. Und diese Lastenräder dann mit Solarpanels aufladen und die sollen dann in Zukunft eine Alternative zu den kleinen Tuk-Tuks, diesen kleinen Motorrädern, herumfahren sein. Und wir sind jetzt dabei, auch ein Unternehmen in Uganda zu gründen, um da eine Fahrradfabrik aufzubauen.
Donnerwetter, das ist ja alles sehr spannend. Es zeigt mal wieder, wie kreativ man grenzüberschreitend zusammenarbeiten kann. Und ihr seid mit DNL Kontakt sehr aktiv, nicht nur in Europa, nicht nur im deutsch-chinesischen Bereich, offensichtlich auch in Afrika. Das ist ja irre gut. Alles, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst und dass du uns Näheres erklärt hast, was DNL Kontakt so macht. Existiert jetzt seit 25 Jahren.
Ja.
Ich wünsche euch auch für die nächsten 25 Jahre viel Erfolg.
Ja.
Vielleicht können wir uns in 25 Jahren noch mal darüber halten, wenn es dann 50 Jahre alt ist. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Schön, dass du uns das näher erläutert hast. Vielen Dank.
Gerne, Luke.
Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn das so ist, schickt uns gerne eine Bewertung und abonniert uns. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.